Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um ja die schönen Dinge im Leben. Es wird noch nicht ganz, aber bald wird es wieder Frühling und das Frühjahr ist bekanntlich die Zeit fürs Trainingslager für uns Rennradfahrer. Und dazu habe ich mir unseren offiziellen Trainingsweltmeister aus der Redaktion eingeladen, Erik Gutglück. Hallo Erik.
Hi, ich habe auch extra mein Trainings-Regenbogen-Trikot angezogen, weil Trainingsweltmeister darf ich Regenbogen-Trikot tragen.
Dann darfst du auch die Regenbogenstreifen. Ja, auf jeden Fall. Also für diese Saison und dann aber dann nur noch am Kragen und am Bündchen, wissen wir ja.
Und nur im Training, nicht im Rennen.
Ja, weil du bist ja tatsächlich in der Redaktion, würde ich mal sagen, der mit den meisten Trainingsstunden, jetzt wenn wir auch nicht ganz genau hier alles aufsummieren, aber du bist auf jeden Fall immer gut im Training. Gehst du denn auch im Frühjahr ins Trainingslager?
Ich würde das ja tatsächlich echt gern mal machen. Also ich muss es zu meiner Schande gestehen, noch nie wirklich gemacht. Ich habe natürlich schon Radurlaube gemacht und habe mich dann mal eine Woche lang wirklich belastet und bin da wirklich viel gefahren, aber das war dann immer eher so das Saison-Highlight, als dass das jetzt irgendwie ein sinnvolles Training gewesen wäre, von dem ich dann irgendwie 2 Wochen später in Form von Topform profitiert hätte.
Also das klassische Trainingslager, macht man ja eigentlich immer machen ganz, ganz viele machen das auf Mallorca, das hast du noch nicht gemacht.
Ich hatte das mir für 2021 damals vorgenommen. Und dann kam ja aber Corona dazwischen.
Dann wissen wir genau, wir wissen ja, dass das nicht wirklich gut reibungslos funktioniert hat, leider in dem Jahr. Ich muss sagen, ich war schon ein paar Mal im Trainingslager, aber man sieht es jetzt hier nicht. Ich mache Trainingslager in Anführungszeichen, denn es war schon, da wurde versucht, ein bisschen strukturiert zu trainieren, aber hinterher hätte ich schon eher gesagt, es war ein Rennradurlaub, in dem man mal mehr Rennrad fährt, aber vor allem, je nachdem, welche Gesellschaft da dabei war, ist man auch mal schneller und mal unvernünftiger und mal weitergefahren, als es dem Training eigentlich gut getan hätte. Insofern, Trainingslager, ich versuche es immer mal wieder, aber es mangelt dann eher an der Disziplin als an der Gelegenheit.
Ja. Ich habe mal den Fehler in Anführungsstrichen gemacht. Ich bin 2013 war das, im Frühjahr habe ich mal in Deutschland quasi Trainingslager gemacht, weil ich da in den Semesterferien eine Woche Zeit hatte und halt damals als Student nicht die Kohle jetzt irgendwie nach Mallorca oder Südafrika oder sonst wohin zu fliegen. Es war aber halt noch sehr, sehr kalt. Ich habe das tatsächlich im Taunus auch gemacht. Also habe damals noch nicht in Frankfurt gewohnt, war aber eine Woche in Frankfurt im Taunus gefahren.
Frankfurt, die Stadt des Trainingslagers.
Wer kennt sie nicht? Ja. Es führte dazu, dass ich danach dann erstmal 2 Wochen erkältet war, weil ich mich halt völlig verkühlt habe beim Bergefahren.
Das ist bei dem Trainingslager zu Hause immer so ein bisschen das Problem. Aber diesen Mangel an Struktur oder den Mangel an Disziplin, den kann man ja auch ein bisschen wettmachen. Es gibt ja genug Angebote für geführte Trainingslager, wo man quasi buchen kann und da gibt es dann Guides und es gibt ein Hotel mit der ordentlichen Sportlerernährung, also nicht nur die Pommes am Buffet, sondern gibt es halt einen guten Mix aus auch Ballaststoffen und Kohlenhydraten. Und tagsüber hat man Leute, die das Training anleiten und vielleicht sogar noch ein bisschen Alternativprogramm, also da wird sich mal zusammen gedehnt oder angeleitet und vielleicht lernt man auch noch sogar ein bisschen was. Manche gibt es ja auch mit Workshops und da wollen wir natürlich nicht vergessen, auf das Roadbike-Trainingscamp hinzuweisen, das vom 19. bis 26. Februar 2022 stattfindet und für das man sich auch noch anmelden kann, wenn man schnell ist, unter roadbike.de/trainingscamp. Gibt es alle Infos dazu. Ja, und bei solchen Veranstaltungen, da wird einem die ganze Planung ja natürlich ein bisschen abgenommen. Also da muss man eigentlich nur hinkommen, ein Fahrrad dabei haben oder leihen und dann wird man ordentlich geleitet und kommt hoffentlich fitter dann wieder nach Hause.
Ich habe mir auch sagen lassen, dass Mallorca da wirklich so das Nummer-1-Ziel eigentlich ist, weil dort auch diese Trainingslager-Infrastruktur, du hast gerade gesagt, Radverleih, ist natürlich auf Mallorca super ausgebaut. Da gibt es ja ganze Städte, würde ich fast behaupten, die davon leben, von den Radfahrern.
Im Frühjahr besonders. Und die Hotels haben seit schon einigen Jahren erkannt, dass die Rennradfahrer wirklich ein gutes Publikum sind. Und da wurden dann Keller umgebaut zu Fahrradgaragen plus Werkstatt mit Waschstationen. Und überall an jeder Ecke steht eine Luftpumpe. Also das ist mittlerweile total, total komfortabel für Rennradfahrer. Wir beide sind ja jetzt nur, ich und du potenziell nur Nutznießer eines Trainingslagers, aber um das mal so richtig in die Tiefe zu erläutern, hast du dich ja mal mit einem totalen Experten unterhalten.
Genau, ich habe den Christian Knees mal gefragt. Ist sicherlich vielen Hörerinnen und Hörern ein Begriff. Der ist ja als Ex-Profi, da weiß der ja genau, wovon er spricht beim Thema Trainingslager. Und der ist quasi bei unserem Roadbike-Trainingscamp als Coach, sportlicher Leiter selber mit dabei. Also der hat mir da viele Fragen beantwortet, dass wenn ich es mal irgendwann dann auch nach Mallorca schaffe, dass ich genau weiß, was ich machen muss. Und ich würde einfach sagen, für alle, die es hören wollen, hören wir einfach mal rein, was der Christian so zu erzählen hat.
Genau, Ton ab.
Hallo Christian.
Hallo.
Christian, ich würde dich einmal kurz vorstellen. Für die, die dich vielleicht nicht kennen, gibt es vielleicht den einen oder anderen, das weiß man ja immer nicht. Ich ratter es mal kurz runter und falls ich irgendwie was Falsches sage oder dir irgendwas fehlt, dann ergänzt du.
Ich melde mich dann, wenn was fehlen sollte.
Du hebst die Hand, super. Ja. Also du warst 17 Jahre Radprofi, hast erst Ende 2020 deine Karriere beendet. Du bist also noch frisch vom Fach, kann man sagen. Deine größten sportlichen Erfolge rund um Köln 2006, die Bayern-Rundfahrt 2008 und du warst Deutscher Meister 2010. Zudem bist du 10 Jahre lang beim Team Sky-Ineos gefahren und hast 20 Grand Tours in deinen Beinen, darunter dann auch Gesamtsiege als Helfer bei der Tour, beim Giro und bei der Vuelta. Können, glaube ich, auch nicht so viele von sich behaupten.
Ja. Und zumal dann das eine, die drei hintereinander waren, als Chris Froome Tour gewonnen hat, Vuelta und dann im Anschluss noch den Giro. Ja. Dort war ich der einzigste Helfer, der bei allen drei dabei war. Mhm. Und das gab's weltweit vorher auch gar nicht so oft. Also da bin ich, das ist weniger als eine Handvoll Helfer, die sowas schon hintereinander gemacht haben, alle drei mit ihrem Helfer zu gewinnen, mit ihrem Leader zu gewinnen. Also es ist auch schon mal noch was ganz Besonderes, ja.
Stimmt, man musste ja erstmal alle drei hintereinander selber irgendwie bestreiten und dann noch erfolgreich zu sein mit dem Team.
Ja, genau.
Wobei bei dem Giro erinnere ich mich, das stand ja sehr auf der Kippe. Das hat der Chris Froome ja dann am vorletzten Tag dann mit so einer Hauruck-Aktion am Colle del Finestre noch gerade gebogen.
Alles oder nichts hieß das an dem Tag, genau. Ja, und so sind wir da an den Colle del Finestre reingefahren.
Ja. Aber ich meine, es steht heute in deinem Palmarès, dass du da dreimal dabei warst. Du bist aber dem Team auch treu geblieben jetzt nach deiner Karriere. Du bist Assistant Sports Director.
Das ist jetzt das erste Jahr, Lehrjahr. Also war Development Sports Director, war genau die Bezeichnung für dieses Jahr. Bin jetzt aber ab nächstem Jahr voller Sports Director, sportlicher Leiter. Und da dann für die Rennen, für die Taktik in den Rennen, die Logistik und alles drumherum zuständig. Mhm.
Mhm. Und du bist auch privat noch als Coach für jeder Männer und jeder Frauen mit deiner eigenen Firma.
Genau, ich habe mit Thorsten Weber zusammen. Thorsten ist ein Ultracyclist, der fährt so verrückte Sachen wie einmal rund um Österreich in 5 Tagen. Und das nächste Ziel ist dann das, was jeder kennt, Swam Race Across America, was er als nächstes beschreiten möchte, wo er auch schon seit ein paar Jahren die Quali für hat. Und wir beide machen zusammen, wir haben eine Coaching-Firma. Und da geht's halt darum, wir das Know-how, was wir beide uns angeeignet haben, nicht nur für uns behalten wollen, sondern das auch gerne weitergeben. Und das macht tierisch viel Spaß.
Das ist super, weil Know-how weitergeben, das soll ja auch heute so ein bisschen das Thema sein in Bezug aufs Trainingslager. Ich habe mir so überlegt, bei so vielen Jahren, die du Profi warst und gerade auch das Team Sky war ja für sehr viele und sehr sehr dezidierte Trainingslager bekannt, könnte man dich eigentlich fast schon als Mr. Trainingslager bezeichnen?
Nee, ganz so schlimm ist es nicht. Ich war sehr, sehr lange im Trainingslager, keine Frage. Hauptsächlich kommt immer aufs Team an. Ich privat bin sehr viel immer in Mallorca gewesen. Die meisten Teams waren auch oft Mallorca im Trainingslager. Das erste Mal war ich in der Jugend dort, also mit 15. Seitdem fast jedes Jahr Trainingslager gehabt. Mindestens so 2-3 Wochen im Jahr. Jetzt bin ich 40, kann man sich ausrechnen. Ich habe einige Zeit meines Lebens auf Mallorca allein verbracht oder in anderen Trainingslagerdestinationen. Und dazu kommen natürlich dann einige Jahre, wo es dann nicht bei den 3 Wochen geblieben ist, sondern dann halt auch noch ein bisschen mehr war, die man so im Trainingslager verbracht hat. Das ist schon eine gute Zeit, die man von zu Hause weg ist. Jetzt gibt es dann natürlich einige, die leben quasi fast ihr ganzes Jahr wie in einem Trainingslager. Die ziehen von zu Hause weg, leben irgendwo in Südeuropa und haben jeden Tag diese Betreuung. Ich habe immer sehr viel Wert darauf gelegt. Mein Zuhause ist mein Zuhause und musste mich da quasi selbstständig, nicht trainieren. Natürlich habe ich Trainingspläne auch von Teams bekommen, aber dort war auch so ein bisschen immer dieses, ich gehe wieder raus aus dem Team und dann wieder reinzugehen. Und ich mochte es nicht die ganze Zeit immer in diesem Team-Environment zu sein.
Das heißt, es gab schon Dinge, die dir am Trainingslager gefallen haben, aber nicht so sehr, dass du gesagt hast, das brauche ich jetzt 50 Wochen im Jahr.
Nee, Trainingslager gefällt mir sehr gut, weil Trainingslager ist die Zeit, wo man wirklich den Fokus auf das Radfahren legen kann. Zu Hause hat man Sachen, die einen beeinflussen. Man muss Sachen erledigen. Man muss sie einfach erledigen. Man kann es nicht auf Seite schieben. Natürlich jetzt für den, der arbeiten geht, der typische Kunde zum Beispiel von uns bei PMP Coaching, der hat natürlich auch, der muss sein Training um seine Arbeit strukturieren. Und da ist natürlich das Trainingslager, wenn man sich da mal 1 Woche, 2 Wochen, wie lange auch immer Zeit nehmen kann, strukturiert und halt wirklich nur den Fokus aufs Radfahren zu legen, dann kann man halt noch viel, viel mehr erreichen. Deshalb fand ich zum Beispiel auch, wir waren öfters auf Teneriffa mit dem Team, oben auf dem Teide. Da gibt's nichts. Da, wenn du Glück hast, kriegst du mal einen Kaffee in so einem kleinen Touristen-Kaffeeshop, aber der hat auch nicht jeden Tag auf. Ansonsten ist da halt nichts. Da ist halt wirklich volle Konzentration aufs Radfahren und das ist das, was Trainingslager für mich ausmacht. Und dann aber auch wieder, dann gehe ich auch gerne wieder da raus und habe dann halt mein normales Leben für eine gewisse Zeit lang zurück, was auch strukturiert ist, was auch natürlich fast genauso ist wie ein Trainingslager, weil im Endeffekt um die und die Zeit ist Abfahrt, ich muss das und das erledigen, ich mache meine Core-Übungen davor und danach, nur dass ich halt nicht immer in diesem Team-Environment drin bin.
Du bist ja auch mittlerweile verheiratet seit einigen Jahren, hast 3 Kinder. Ist dir das so in den letzten Jahren deiner Karriere schwerer gefallen, ins Trainingslager zu fahren, als vielleicht noch, als du 15, 18 oder Anfang 20 warst?
Selbst wenn ich zu Rennen gefahren bin, haben meine Kinder immer gesagt, Papa fährt in Urlaub.
War das nicht auch ein bisschen so?
Natürlich, desto älter man wird, desto mehr Verantwortung hat man als junger 20-Jähriger. Da ist das egal. Da fährst du an dem einen Woche dahin, in der nächsten Woche dahin. Natürlich, wenn du dann Kinder hast, dann setzt du natürlich auch andere Prioritäten dann irgendwann, klar.
Dann lass uns doch mal so in dieses Thema Trainingslager einsteigen, um da auch so ein bisschen mal zu klären, wie man das eigentlich richtig angeht, weil da gibt's ja auch wahrscheinlich vieles, was man richtig, aber auch sehr vieles, was man falsch machen kann. Deswegen würde ich dir gern mal zunächst so ganz doof eigentlich fast schon die Frage stellen, warum geht man eigentlich in ein Trainingslager? Warum, du hast schon gesagt, strukturiert trainieren, aber das kann ich ja eigentlich auch, wenn ich ehrlich bin, zu Hause.
Natürlich, also das geht auch zu Hause. Es spricht nichts dagegen, auch mal zu Hause ein Trainingslager zu machen. Aber dann geht's halt darum, sich dann halt wirklich die Zeit frei zu schaufeln und dann halt nicht so abgelenkt zu sein, dass man halt dann noch den Garten machen muss nach dem Training, weil du bist ja eh schon kaputt. Das sind halt so Sachen, die machst du dann halt einfach zu Hause automatisch, klar. Dann mähst du noch das Gras, dann musst du die Post noch wegbringen, einkaufen gehen und so weiter. Und wenn du halt den Luxus hast, ein Trainingslager, du suchst dir ein Hotel, du kriegst das Essen, du hast halt wirklich vollen Fokus auf das Training. Das ist das eine. Ja, warum gehe ich ins Trainingslager? Ja, um halt die Zeit dann halt wirklich optimal zu nutzen und im Idealfall habe ich auch noch besseres Wetter dort, wo ich hingehe im Trainingslager. Das heißt, gerade jetzt um die Jahreszeit, wann fliegen wir meistens nach Mallorca, ist im Dezember, Januar, Februar, März, im April halt auch noch, da ist halt das Wetter halt eindeutig besser auf Mallorca. Da macht das Training dann halt auch mehr Spaß. Trainingslager ist von meiner Seite aus, natürlich ist es, um die Form aufzubauen. Ich habe aber immer sehr, sehr viel Spaß am Radfahren gehabt. Was Neues sehen und das schließt ein Trainingslager ja nicht aus, diese Erfahrung zu haben. Man kann sich ja auch, wenn man es selber bucht, mal muss ja nicht jedes Jahr das gleiche Hotel sein. Man kann ja auch mal ein bisschen wechseln und vielleicht auch mal die Regionen wechseln. Also da gibt's schon Möglichkeiten, selbst dann ein strukturiertes Trainingslager auch mal interessanter zu gestalten, sage ich mal. Mhm.
Du hast jetzt gerade schon viel von Mallorca geschwärmt. Warst da selber ja auch ganz oft. Hat sicherlich auch super Bedingungen für ein Trainingslager. Aber wie finde ich denn so generell den richtigen Ort? Was muss die Location, an die ich fahre, können oder was muss ich auch topografisch, klimatisch bieten, damit ich dort ein gutes Trainingslager machen kann?
Prinzipiell eine Wetterstabilität ist natürlich schon von Vorteil. Es bringt ja jetzt nichts, wenn wir sagen, im Dezember fahren wir in die Alpen, um Rennrad zu fahren. So ungefähr. Also ich meine, das ist ja schon mal Grundvoraussetzung. Hm. Ansonsten topografisch, da ist Mallorca halt natürlich mega. Du hast zur einen Seite, kannst du relativ flach fahren, zur anderen Seite hast du die Berge, auch relativ hohe Berge sogar schon für so eine Insel. Insofern kannst du da halt eigentlich alles machen, aber auch mir gefallen die Kanaren ziemlich gut zum Radfahren, aber Kanaren ist halt schon Gran Canaria zum Beispiel, da musst du halt schon bergfest sein, da kannst du nicht flach fahren, selbst wenn du da über die Küstenstraße fährst, hast du etliche Höhenmeter, also so Sachen muss man halt bedenken, wie ist meine Leistungsklasse, gibt's in der Destination, wo ich hin möchte, auch flache Runden oder kann ich halt diese Berge, und bei Gran Canaria sprechen wir halt, wir fahren halt von null, wenn wir Pech haben und je nachdem, wo unser Hotel ist, fahren wir halt mal auf 1800 Höhenmeter hoch.
Am Stück,
genau, von Kilometer null. Das ist halt schon nicht ohne. Und da muss man sich natürlich vorher Gedanken machen, aber da gibt's ja auch heutzutage genug Möglichkeiten, sich Runden anzugucken schon vorher, die zu erkunden über Komoot, über Strava, über sonst irgendwelche Apps, die es ja mittlerweile gibt. Oder halt einen Kumpel fragen, der schon da war. Noch einfacher, ist auch nicht schlecht. Und so ein bisschen Erfahrung austauschen. Und so kann man natürlich dann herausfinden vorher schon, was man denn jetzt so da bucht und wie das so ist und ob das zu einem überhaupt passt.
Wenn du sagst Wetterstabilität, du hast schon gesagt, Dezember in den Alpen ist jetzt nicht die erste Wahl zumindest. Wann ist denn so generell in einer Saison die beste Zeit für ein Trainingslager? Ist es der, also für die Jena-Männer jetzt, ist das wirklich der Februar oder kann das auch später sein? Kann es auch im April, Mai, Juni sein? Richtet sich das mehr nach meinen Wettkampfzielen oder richtet sich das wirklich so nach diesen klimatischen Bedingungen?
Ja, so ein Trainingslager prinzipiell schadet zu keiner Zeit der Saison. Ich meine, es ist ja auch immer so ein bisschen, wann habe ich Zeit und was möchte ich dann machen? Natürlich, wenn man jetzt um Weihnachten 2 Wochen Pause hat, es ist noch ewig weit bis zum ersten Wettkampf, aber man hat halt einfach Lust drauf, ja, dann macht's halt einfach. Natürlich, optimal gelegen ist es zum Wettkampf hin, nochmal, aber auch nicht wiederum zu nah dran. Also es bringt jetzt natürlich nichts für einen Hobbyathleten direkt aus dem Trainingslager zum Wettkampf hin. Da muss schon ein bisschen Ruhe sein, weil man hat halt ja sehr viel gemacht, wahrscheinlich Intensität beziehungsweise auch Zeit in den 2 Wochen, wo man dann mal Zeit hatte, trainiert. Und dann halt direkt zum Wettkampf, da muss auch eine Ruhephase dazwischen liegen. Zumal man wahrscheinlich auch über den Winter, kalter Winter, wahrscheinlich sehr viel Swift gefahren, gar nicht so viel Grundlage legen konnte, um das so schnell zu verarbeiten. Mhm. Also es ist, der optimale Zeitpunkt wäre dann so 2 bis 3 Wochen vor seinem wirklich Hauptwettkampf, da nochmal ein schönes Trainingslager zu machen, das Trainingslager auch so ein bisschen anzupassen. Wenn es jetzt zum Beispiel in April reingeht, dann kann es auch in Schwarzwald zum Beispiel in Deutschland sein oder gibt es auch andere schöne Regionen. Mallorca ist immer noch schön, auch im April war ich selber schon, da kann man dann schon kurz fahren, auch richtig toll. Ja, so kann man dann so ein bisschen variieren und man sollte sich auch angucken, was habe ich denn für einen Wettkampf? Natürlich möchte ich einen Alpencross machen oder beziehungsweise eine Alpenüberquerung, eine Transalp oder sowas. Dann macht es natürlich Sinn, dass ich irgendwo hinfahre, wo ich auch schon Berge trainiere. Weil es funktioniert zwar, nur flach zu fahren und dann zu sagen, ich fahre jetzt Berge, aber besser ist es schon, wenn man vorbereitet daran geht und so eine Stunde, so einen Berg mal hochfahren in den Alpen, das ist halt schon eine ganz andere Belastung, als wenn man immer nur flach rumfährt. Und das sollte man schon vorher mal gemacht haben, bevor man dann zu so einem Wettbewerb zum Beispiel fährt.
Kann ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen. Also als ich das erste Mal so einen langen Pass gefahren bin, habe ich auch gedacht, Wahnsinn, das ist doch jetzt einfach nur eine Stunde ein bisschen anstrengender, aber es gelten doch andere Gesetze, wenn man in den Bergen fährt.
Genau, vor allem, weil man ja ganz anders tritt. Man tritt mehr in die Kraft am Berg Richtung K3. Mhm. Dadurch ist die ganze Chormuskulatur viel angespannter. Und wenn man das nicht gewohnt ist, auch vorher vielleicht nicht wirklich an der Chormuskulatur getrainiert hat, dann werden das alle Radfahrer wahrscheinlich kennen, diese komischen, fast wie Muskelkater direkt während dem Radfahren im Po hat man dann. Ne? Also es ist halt eine ungewohnte Belastung und man sollte es vorher trainiert haben zum Beispiel. Und da bietet sich halt ein Trainingslager an, in eine Region zu fahren, die halt ähnlich ist wie mein Wettbewerb. Mhm.
Du hast jetzt gerade schon mal so die 2 Wochen so durchklingen lassen als Dauer für ein Trainingslager. Kann man das auch kürzer halten? Kann man das länger halten? Wo sind da so die, ab wann oder wie lange sollte ein Trainingslager mindestens sein? Wie lang sollte es maximal sein? Was wäre da deine Empfehlung?
Ich würde sagen, ja gut, mindestens, man kann, ist jetzt natürlich eine Zeitfrage, wie viel Zeit habe ich denn zur Verfügung? Und man kann alles möglich machen. Ich sag mal, es fängt ab 3 Trainingstagen an, wenn ich da irgendwo hinfahre, die optimal nutze, da habe ich schon was. Das Ganze kann ich dann noch, wenn ich einen Trainer habe, so ein bisschen vor- und nachbereiten, dass ich halt vielleicht auch schon ein bisschen müder dann ins Trainingslager gehe, um das Ganze, die ganze Intensität einfach noch mehr rauszuholen. Optimal, ja, 1 bis 2 Wochen, abgestimmter Trainingsplan, 3er Blöcke, 1 Ruhetag. Und dann je nachdem, wie lang es ist, vielleicht den letzten Block, was kürzer, was länger. Also da gibt es schon Möglichkeiten. 3 Wochen ist dann schon wieder eine ellenlange Zeit für so ein Trainingslager und da neigt man dann doch dazu, sich eher kaputt zu fahren.
Da ist dann auch der halbe Jahresurlaub einfach mal weg beim Berufstätigen. Ja. Das kommt noch dazu. Ja. Wie viel Form oder so ein Trainingslager ist ja durchaus auch anstrengend, wenn ich da jetzt 1 oder 2 Wochen wirklich strukturiert trainiere. Wie viel Form muss ich denn mitbringen? Du hast schon gesagt, wenn ich den ganzen Winter nur auf Swift gefahren bin, dann ist es vielleicht eher das Trainingslager sowieso mehr grundlagenorientiert. Aber kann man so, ja, irgendwie sagen, man sollte vor einem Trainingslager wenigstens 8 Wochen schon regelmäßig und auch ein bisschen strukturiert gefahren sein?
Nee, das würde ich jetzt nicht mal sagen. Es kommt natürlich drauf an, was jetzt der Anspruch ist eines Trainingslagers. Man kann natürlich auch ins Trainingslager gehen und einfach um eine schöne neue Region zu erleben und jetzt gar nicht mal, also mal wirklich weg von dem Leistungsaspekt und dort dann halt anfangen, strukturiert zu trainieren und halt einfach so ein Trainingslager halt auch ruhig angehen, 1, 2 Kaffeestops mehr einplanen. Da dann G1. Prinzipiell, ja, wenn man gerade im Winter Swift, Rollentraining, was auch immer man da benutzt, wenn man da kontinuierlich trainiert hat, sein Stündchen jeden Tag und schon so ein bisschen trainingsmäßig strukturiert unterwegs war, dann glaube ich, ist so ein Trainingslager von 2 Wochen, sollte dann kein Problem sein. Da ist halt wirklich wichtig, dass vorher schon eine Kontinuität stattgefunden hat und man, sagen wir mal, 5 Tage die Woche trainiert hat. Aus 5 bis 10 Stunden Wochentraining über den Winter, da kann man schon sehr, sehr viel rausholen. Was wir auch gerne machen, ist eine Kombination dann mit Laufen. Lauftraining ist sehr effizient, wenn das funktioniert. Oder auch gern mal wandern gehen, hat man eine gute Grundlagen-Ausdauereinheit. Also da kann man schon viel auch aus so einem kalten Winter in Deutschland rausholen aus dem Training. Mhm.
Wenn du jetzt sagst, so 5 bis 10 Wochenstunden sollte man vorher im Schnitt oder wenn man das vorher im Schnitt trainiert hat, wie umfangreich darf dann das Trainingslager sein oder wie viele Stunden trainiere ich dann im Trainingslager? Weil wenn ich dann auf einmal 20 Stunden die Woche trainiere, das ist ja einfach das Doppelte oder bis Vierfache. Ist das dann zu doll oder wo kann man da so diesen Sweet Spot finden, wo der optimale Umfang liegt?
Ich meine, der optimale Umfang ist schwer zu sagen. Also es ist ja wirklich jetzt was Individuelles. Da spielen dann so viele Sachen mit rein. Und ich kann jeden verstehen, der halt sagt, ich möchte jetzt einfach fahren, ich habe Zeit, ich habe gut gearbeitet. Es ist halt natürlich auch eine Erfahrungssache. Ich habe jetzt auch letztes Jahr, meine Jahreskilometer sind extrem runtergegangen, aber dadurch, dass ich halt 17 Jahre Profi war, könnte ich jetzt wahrscheinlich wieder relativ schnell ein. Also es ist halt so viele Variablen spielen damit rein, dass man das gar nicht genau sagen kann. Und ich kann jeden verstehen, der halt sagt, ja, ich habe jetzt frei und ich möchte halt meine 6 Stunden fahren, weil es ist halt einfach, macht Spaß und dann ist halt das Körpergefühl darauf zu hören, geht's, mache ich mich nicht kaputt. Und was halt wirklich wichtig ist, ist dann nach Hause zu kommen und dann erstmal Ruhe. Jede Extremleistung braucht dann ein bisschen Ruhe, um dann halt auch anzukommen. Insofern würde ich jetzt fürs Trainingslager ja gar nicht mal unbedingt da jetzt eine Obergrenze setzen. Sondern halt wirklich von Tag zu Tag gucken und halt einfach, also für mich persönlich spielt Spaß beim Radsport eine große Rolle. Ich habe immer Spaß gehabt am Radfahren und es wäre jetzt ja einfach vermessen zu sagen, man darf nur so und so, weil es ist halt zu individuell. Mhm.
Ich hatte tatsächlich, oder ich habe ein paar Bekannte, die, das war noch vor Corona, dann im April nach Mallorca geflogen sind für eine Woche und gesagt haben, sie machen Trainingslager. Und dann habe ich auf Strava gesehen, die sind halt jeden Tag 200 Kilometer gefahren. Und das waren keine Radprofis, sondern das waren normal Berufstätige, die halt nach Feierabend ihre 50-Kilometer-Runde fahren. Ja, aber da habe ich immer gedacht, so, das ist doch kein Trainingslager, das ist doch einfach nur Urlaub, was ihr macht.
Ja, das ist ja 200 Kilometer, dann jeden Tag, das ist natürlich extrem lang und wahrscheinlich werden die beiden dann, oder wie viele es auch immer waren, keine Intervalle gemacht haben. Aber nichtsdestotrotz, solange man ja zu zweit ist oder dann auch mal in der Gruppe gefahren ist, hat man ja einen gewissen Reiz vom Training, weil man sprintet mal um Ortsschild, der andere ist berghoch schneller, man versucht dran zu bleiben, dann ist wieder der nächste Berg runter schneller. Und hat man da auch seinen Trainingsreiz von. Natürlich ist es kein strukturiertes Training, aber 200 Kilometer zu fahren in einer Gruppe, würde ich behaupten, hat auch seine Trainingsreize.
Ja, du hast ja gerade schon gesagt, die Frage ist ja, was haben die trainiert? Wahrscheinlich standen keine Intervalle an. Was würdest du denn sagen, wenn ich mich jetzt zum Beispiel auf Rad am Ring vorbereiten möchte? Das findet ja Ende Juli statt und ich gehe jetzt im Februar oder März ins Trainingslager. Würdest du sagen, da ist noch die Zeit, um eher Grundlage zu machen oder kann ich da auch schon strukturiert am Berg trainieren, Kraft am Berg machen? Weil Rad am Ring zum Beispiel ist ja auch durch die Hohe Acht doch sehr, sehr bergorientiert. Da kommen ja einige Höhenmeter zusammen in den 24 Stunden.
Ja, also du kannst Grundlage ist nie verkehrt, prinzipiell. Grundlage ist das Fundament unserer Leistungsfähigkeit, ja. Aber auch schon in die Intensität reingehen. Also es ist natürlich eine Zeitfrage. Wenn du jetzt im Trainingslager bist, dann hast du ja die Zeit, dann kannst du es machen. Jetzt gerade auch im Wintertraining kannst du auch mal in einer Stunde ein paar Intervalle schon einbauen, wenn du nur eine Stunde Zeit hast, Grundlagen, Ausdauer, ein bisschen warm, ein bisschen ausfahren und da schon deine Intervalle machen. Du bist jetzt im Trainingslager im Februar, im März, dann gerne schon ein paar Intervalle fahren und Grundlagen, Ausdauer dazu trainieren.
Also sprich, wenn ich jetzt so einen Dreierblock mache, den du angesprochen hast, würde ich jetzt sagen, vom Gefühl her, erster Tag eher dann Intervall fokussiert und dann die nächsten beiden Tage eher Grundlage, dann kommt der Ruhetag und dann quasi das Gleiche wiederholt.
Ja, du kannst auch ersten Tag Grundlage fahren. Könntest dann am zweiten Tag fährst du eine Spitzenbelastung, machst ein paar Sprints und fährst erst am nächsten Tag das Kraft mit Rad. Dann fährst du das mit schön leeren Speichern und machst dann deinen Ruhetag, um deine Speicher wieder aufzufüllen.
Okay.
Ja. Also prinzipiell hast du halt verschiedenste Möglichkeiten, natürlich in dem Trainingslager die Belastung zu setzen. Dann kannst du noch in den Low Carb Bereich gehen, dass du halt auch ein bisschen an deiner Fettverbrennung ein bisschen besser arbeiten kannst. Also es kommt natürlich auch drauf an, was ist dein Ziel bei Rad am Ring? Möchtest du das 24-Stunden-Rennen alleine fahren, trainierst du natürlich komplett anders, als wenn du mal so eine All-Out-Stunde in einem Achterteam fährst. Ist natürlich auch ganz klar.
Ich sag jetzt mal Viererteam, weil das ist, glaube ich, also das habe ich schon selber gemacht und ist, glaube ich, auch für die meisten unserer Hörerinnen und Hörer, oder das machen, glaube ich, die meisten Starten im Viererteam, weil Achterteam, da fährst du ja fast gar nicht. Und Einzelstarter ist ja dann das andere Extrem.
Ja, also ich würde gerne mal Einzelstarter machen irgendwann mal. Ich hoffe, es nagelt mich keiner drauf fest, aber irgendwie so mal irgendwann mal so diese Erfahrung der 24 Stunden durchfahren, hätte ich dann doch gern schon mal. Ja, im Viererteam würde ich sagen, wie wir das gerade eben angesprochen haben, halt du brauchst natürlich die Stunde, ist halt schon lang, die du da um den Ring fährst, und du machst es natürlich auch nicht nur einmal, sondern machst es über 24 Stunden. Im Idealfall wechselt ihr alle kontinuierlich durch, jeder fährt eine Runde bist du am schnellsten, bei der zweiten bist du schon wieder relativ müde und irgendwann bist du ja auch dann kaputt. Also das heißt, du musst dir da deine Grenzen schon setzen und du wirst wahrscheinlich auch auf der Runde gar nicht mal so tief gehen müssen, weil wenn du es beim ersten Mal machst, bist du hinten raus ganz schön kaputt. Insofern machst du mit Grundlagen Ausdauer prinzipiell nichts verkehrt. Wie du schon gesagt hast, Kraft am Rad ist eine wichtige Sache. Dir einen schönen Berg suchen mit einer Trittfrequenz von 60 bis 70 hoch. Das Ganze in der Zone 2 bis maximal Sweet Spot, also hier Schwellenleistung. Da 3x5 Minuten, wenn du das locker schaffst und das nicht zu hart ist, 3x5 Minuten. Ansonsten bin ich auch noch ein Riesenfan davon, das Ganze mit einer Trittfrequenzmanipulation zu machen. Das heißt, du machst erst dein K3, gehst dann wieder in eine hohe Trittfrequenz für 2 Minuten und das dann im Wechsel. Da kannst du auch mega viel rausholen. Da gibt's schon echt interessante Spielchen, wie du da noch, weil die Trittfrequenz ist echt, das merke ich immer wieder bei unseren Kunden. Du gibst die Aufgabe, fahr was mit einer 90er Trittfrequenz und es kommt eine 70er bei raus. Also da wird überhaupt gar kein Wert drauf gelegt. Aber du kannst halt Belastung viel besser verarbeiten, wenn du halt in eine hohe Trittfrequenz kommst. Und da dann halt hinzukommen, so Trittfrequenzmanipulationen und dann auch mal bis 110, 120 bei so Intervallen in die Trittfrequenz zu gehen, das tut schon echt weh.
Es gibt ja immer so diese Empfehlungen, auch zum Beispiel auf der Rolle dann mal so einbeinig zu fahren. Macht ihr Profis das auch oder habt ihr das auch gemacht oder ist das für euch in Anführungsstrichen verschwendete Trainingszeit, solche Spielereien zu machen?
Nee, ist keine verschwendete Trainingszeit. Es kommt natürlich drauf an, so ein bisschen. Ich persönlich, ich war immer sehr gut 50-50 mit meiner Trittverteilung. Das heißt, ich hatte auch schon sehr runden Tritt und habe andere Tools genutzt, um diesen runden Tritt zu trainieren. Habe die letzten paar Jahre sehr viel auf so einem Ergometer-Trainer, der überhaupt nicht smart war, sondern eher wie so ein richtig großes Windrad hinten dran. Und da hast du sofort gehört, wenn du unrund getreten hast. Und da dann den Tritt gleichmäßig zu halten, ist im Endeffekt das Gleiche wie das Einbeinige. Hat nicht jeder, deshalb dann einbeinig, damit du halt auch mal in die Zugphase kommst, weil das machen viele nicht. Es geht nicht nur ums Runtertreten, es geht auch ums Hinten hochziehen. Und wenn du das halt ordentlich kannst, das kannst du dann zum Beispiel wieder in so einem K3 ordentlich umsetzen, dass du da halt diesen runden Tritt hast und nicht nur einfach runtertreten, sondern auch unten den toten Punkt überwindest und halt hinten auch hochziehen kannst. So, das ist quasi die Eingangsübung, um deinen runden Tritt zu lernen dann. Und das geht halt einbeinig nur mal besser, weil dann hilft dir keiner beim Runtertreten mit der anderen Seite.
Ja. Ist es dann aber vielleicht kein guter Zeitpunkt, mit sowas im Trainingslager anzufangen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass da ja dann auch die muskuläre Belastung, die ist ja dann schon sehr ungewohnt, wenn ich da auf einmal solche Sachen mache. Und vielleicht besteht da auch ein gewisses Verletzungs- oder Überlastungsrisiko von Sehnen, von Gelenken.
Ja, da stimme ich dir zu. Also das würde ich nicht. Ich würde es auch eher auf einer Rolle sowas anfangen. Dann hast du auch nicht, gerade wenn du damit anfängst, du hast ja jetzt von Anfang damit gesprochen und das wäre dann das erste Mal, dass ich das mache, da brauchst du nicht auf der Rolle, brauchst dich nicht auf den Verkehr zu konzentrieren, da hält dich auch die Rolle fest, brauchst dich nicht ums Umkippen kümmern. Sowas auf der Rolle zu starten, jetzt im Winter, da haben wir genug Zeit und das dann kontinuierlich zu steigern. Ist dann doch sinnvoller.
Aber wenn ich es dann quasi im Winter schon auf der Rolle regelmäßig gemacht habe, kann ich es dann auch im Trainingslager mit einfließen lassen und das dort quasi weiterführen, dieses Training?
Ja klar, das kannst du dann machen. Ja.
Du hast ja schon gesagt, so nach dem Trainingslager ist es wichtig, dann auch mal eine Woche wenig zu machen, natürlich nicht gar nichts, sondern wirklich deutlich reduziert zu fahren. Wie sieht denn so eine Woche vor einem Trainingslager aus? Also du hast vorhin gesagt, wenn ich nur ein 3-Tages-Trainingslager mache, dann kann ich natürlich da auch ermüdet reingehen, um so diese 3 Tage maximal auszunutzen. Aber wenn ich jetzt 2 Wochen ins Trainingslager fahre, die Woche davor sollte doch dann wahrscheinlich auch eher fast wie so vor einem Wettkampf eigentlich eher reduziert stattfinden, damit ich erholt in diese 2 Wochen der Vollbelastung reingehen kann.
Das ist auch wieder so eine Sache, die kann ich jetzt nicht mit grün oder weiß beantworten oder wie auch immer, weil da musst du jetzt auch wieder, das sind alles so, du kannst es halt nicht verpauschalisieren. Du würdest ja normalerweise einen Aufbau von 3 Wochen kontinuierlich steigern, dein Training, 3 Wochen steigern, gehst dann in die Ruhewoche. So, du hast 2 Wochen Training, wo liegst du da gerade? Natürlich, dann versuchst du die letzte Woche von dem Trainingslager als 3. Woche, kannst dann auch die 4. Woche, da kannst du ja dann ein bisschen umplanen, dass du dann halt sukzessive das so ein bisschen gesteigert hast und von deinem Trainingsblock das Trainingslager quasi der Höhepunkt ist und du dann in die Ruhewoche gehst. So, das heißt, natürlich willst du nicht angeschlagen in ein Trainingslager kommen. Und versuchst natürlich die Woche davor, dich nicht kaputt zu fahren und halt einfach wieder in dieses Trainingslager zu bekommen. Dann die andere Sache ist natürlich, je nachdem, wo du dein Trainingslager machst, musst du natürlich auch erstmal vielleicht ein paar Tage aufpassen. Du kommst aus der Kälte und du fliegst auf die Kanaren und hast auf einmal 20 Grad. Dann nicht direkt raus und gib ihm, sondern eine Akklimatisierung dauert natürlich auch ein paar Tage und dass du da halt auch auf dich aufpasst und dich nicht am ersten Tag schon, oh ja, ich bin jetzt hier und ich fahre jetzt meine 200 Kilometer und da aus dem Schuh fährst, danach kannst du nicht mehr fahren. Also das sind auch so Geschichten, je nachdem, wohin es geht, hast du vielleicht auch eine Zeitverschiebung dabei oder sonst irgendwie sowas. Also da halt wirklich dann auch aufzupassen.
Das gilt ja wahrscheinlich dann auch für das Thema Höhentrainingslager. Das ist ja was gerade jetzt bei den Profis in den letzten Jahren, da geht ja gefühlt jeder, also selbst die Sprinter gehen ja gefühlt schon ins Höhentrainingslager, was früher wirklich nur die Fahrer gemacht haben, die Tour de France gewinnen wollten. Kannst du da grundsätzlich sagen, egal ob das jetzt Hitze oder Höhe oder Zeitverschiebung ist, wie lange man braucht, bis man dann auch wirklich so trainieren kann, wie man es eigentlich wollte? Sind das 3 Tage? Ist das eine Woche, wo man sich anpassen muss? Ist wahrscheinlich auch wieder sehr individuell.
Es ist sehr individuell. Bei der Zeitverschiebung sagst du zum Beispiel, es ist eine Stunde am Tag, die du so ungefähr gut machen kannst. Also kommt halt drauf an, wohin du fliegst. Wenn du jetzt natürlich, wie gesagt, auf die Kanaren, haben wir es schon öfter als Beispiel, das sind nur so 1-2 Stunden, das ist jetzt nicht der Rede wert. Also da würde ich jetzt die Zeitverschiebung mal nebenher laufen lassen. Dann bei der Höhe ist bei der Höhe und bei der Hitze, also gerade bei extremer Hitze, muss man auch noch aus einem anderen Grund drauf aufpassen. Man ist gewohnt, dass sein Threshold, Sweet Spot, Zonenleistung bei, nennen wir halt einfach mal 300 Watt liegt. Aber wenn man in der Höhe ist, ist sie nicht mehr bei 300 Watt und Hitze hat halt das gleiche Prinzip auf die Leistung. Das heißt, viele neigen dazu, in der Höhe oder in der Hitze zu extrem zu trainieren. Und da muss man halt auch wirklich drauf aufpassen. Und das dann halt auch gerade in den ersten Tagen dann sowieso, wenn man noch in der Akklimatisierungsphase ist.
Aber das heißt, wie lange es bei Hitze und Höhe dauert, kann man nicht sagen. Ich habe bei mir zum Beispiel festgestellt, dass so nach 3 Tagen bei Höhe das eigentlich dann schon, dass da wirklich dann auf einmal wie so ein Leistungspeak kommt und ich auf einmal das Gefühl habe, so jetzt bin ich angekommen, aber ich denke immer so, das kann doch nicht nur 3 Tage dauern, das muss doch eigentlich länger.
Nee, also es
länger brauchen.
Es sollte, aber das kann länger dauern. Heutzutage sagt der Garmin ja schon, jetzt mittlerweile haben sie sich auf so und so viel Meter akklimatisiert. Aber ich persönlich habe mit der Höhe überhaupt gar kein Problem. Andersrum, ich habe eher da immer das Gefühl gehabt, wir sind jetzt mit einem Wettkampf, Giro d'Italia, Bergetappe auf 2000 Höhenmeter und desto höher ich komme, desto besser lief's. Oder bei den anderen lief's nur schlechter und mein Leistungsabfall war nicht so extrem. Und auch mit der Atmung und der Luft hatte ich halt keine Probleme. Insofern ist das halt auch wieder eine Sache, die halt so individuell ist, wie du das merkst. Es gibt Leute, die sind halt sehr, sehr feinfühlig dafür. Und wie gesagt, ich habe es halt kaum gemerkt, sondern habe eher immer gedacht, es ist zu meinem Vorteil.
Das heißt, hätte man eine Grand Tour in Kolumbien ausgerichtet, wärst du unter die Top 10 gefahren,
oder? Ja, das würde ich jetzt nicht behaupten.
Ja. Ja, also das zeigt ja aber schon, dass man Trainingslager, dass es nicht immer nur dieses, ich fahre im Februar 2 Wochen Mallorca sein muss, sondern du hast ja gesagt, man kann das zu Hause machen, man kann das in der Höhe machen, man kann das mit Zeitverschiebung machen. Da kann man also quasi kreativ sein. Würdest du da irgendwo Grenzen setzen, wo du sagen würdest, diese Punkte sollten schon in einem Trainingslager enthalten sein? Oder glaubst du, dass man da auch, überlege ich gerade, wie ich die Frage zu Ende kriege, ab wann ist es eigentlich nur noch übermäßiges Radfahren und so ein sich selber zum Abschuss freigegeben, statt ein Trainingslager wirklich, wo man ja sinnvoll was Langfristiges für seine Form tun will, abzuhalten?
Ja gut, es ist ein schmaler Grat zwischen sinnvollem Trainingslager und zu viel gemacht. Da ist erstens ein guter Coach, also halt Feedback bekommen, dass man halt jeden Tag kontrolliert, wie war das jetzt und war das ein gutes Training? Und halt natürlich auch das Gefühl, wie fühlt sich mein Körper an? Bin ich kaputt? Habe ich auf die Regeneration geachtet? Zu dem Trainingslager halt dazu noch ein bisschen vielleicht auch Entspannungsübungen, halt Dehnübungen, Regenerationsübungen zu machen, dann sollte das normalerweise passen. Also man will sich ja kaputt fahren in irgendeiner Form und Weise, weil so bekommt man eine gute Leistung später nach der Regeneration. Aber natürlich, es ist ein schmaler Grat.
Ich erinnere mich, dass, ich meine 2020 war das oder 2019, dass du mit deinen Team Sky oder Ineos-Kollegen auf Mallorca eine Inselumrundung gemacht hast im Trainingslager. Würdest du heute sagen, das war zu doll oder war das für euch eine gute Trainingseinheit? Es waren ja, glaube ich, 320 Kilometer, oder?
Ja, Ja, es waren 320 Kilometer, irgendwie sowas. Ja, ich glaube, es war nicht verkehrt. Ich meine, es war 2019 gewesen. Wir sind morgens um 7 Uhr los, sind erst durch die Berge gefahren und jeder Coach würde sagen, natürlich, es war keine sinnvolle Trainingseinheit, weil wir haben dann eine Mittagspause gemacht, sind dann auf unsere Zeitfahrräder gegangen und sind ab da eigentlich nur noch im Kreisel, im Zeitfahrrad mindestens Zone 2 gefahren, um halt eine halbwegs vernünftige Zeit hinzubekommen. Wo dann auch nachher dann halt, oh ja, ihr seid das in 9 Stunden gefahren, wie habt ihr das gemacht? Zum Glück hat keiner die Zeitfahrräder gesehen. ja, also es ist, aber es ist halt auch der Spaß und der mentale Faktor spielt halt beim Radsport eine Riesenrolle. Fühle ich mich mental wohl und ich glaube daran, dass ich das Beste gemacht habe und mich bestmöglich vorbereitet habe, dann bin ich auch gut. Also Radfahren ist zu sehr, sehr großen Anteil eine mentale Sportart.
Das heißt, ich fasse zusammen, wenn ich ins Trainingslager fahre, fliege, versuchen, so strukturiert wie möglich zu trainieren, aber wenn ich dann doch mal Bock auf das Abenteuer habe, an dem Ort, wo ich gerade bin, dann ist das für 1 oder 2 Tage durchaus erlaubt.
Ja, auf jeden Fall. Also Abenteuer und Training passen ja auch irgendwo zusammen. Also ich habe auch jetzt 2020, wir waren im Lockdown und du musstest dich ja fürs Training neu erfinden und neu motivieren. Du hingst dann halt sehr viel zu Hause und habe dann halt einfach versucht, mir neue Strecken zu suchen, neue Sachen zu erkunden. Habe da dann natürlich mein Intervalltraining und alles, was ich machen muss, um dann halt bei Rennen fit zu sein nach so einer langen Zeit mit eingebaut. Aber nichtsdestotrotz habe ich dann ja wirklich neue interessante Sachen bei mir hier in der Eifel entdeckt. Also das eine schließt das andere nicht aus.
Das klingt doch gut. Das ist doch mal ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr Trainingslager macht, hört auf Christian Knees. Alles ist erlaubt, aber übertreibt es nicht.
So sieht's aus, genau. Viel Spaß euch. Und immer gute Fahrt.
Danke dir, Christian. Und ja, viel Spaß euch beim Trainieren, wo auch immer, ob im Trainingslager oder zu Hause.
Wow, okay. Der Christian hatte wirklich viel zu sagen und waren wirklich ein paar tolle Erkenntnisse drin. Auch für mich als der schon zwar öfter im Trainingslager war, aber das vielleicht nie ganz so richtig durchgezogen hat. Aber was mir besonders gefallen hat, ist, dass er sozusagen den Spaß im Trainingslager nicht verbietet. Also, dass er gesagt hat, ja, man kann, es ist schon erlaubt, man darf es auch mal krachen lassen oder man darf sich auch mal am Berg ein bisschen gegenseitig herausfordern, ohne dass das Trainingslager dann gleich den Bach runtergeht.
Ja. Also ich finde natürlich diese Nummer, dass man da einmal die ganze Insel umrundet mit über 300 Kilometern, das ist natürlich schon ja, vielleicht auch nur den Profis vorbehalten. Ich weiß nicht, ob das jetzt für einen Hobbysportler, ob das nicht dann wirklich viel zu viel ist. Aber da gibt's
das
ja auch,
könnte sein, ja.
Ja, aber da gibt es ja auch den Küstenklassiker zum Beispiel auf Mallorca. Das sind ja, glaube ich, 130 Kilometer und so um die 2.500 Höhenmeter kann man ja auch mal in Anführungsstrichen klein anfangen und sich dann hocharbeiten und an die Inselumrundung.
Und ist trotzdem auch, das ist also schon auch eine, also sollte man trotzdem nicht unterschätzen, weil es echt eine massive Herausforderung, das einfach mal vor allem so früh im Jahr zu fahren. Aber ja, wenn das Trainingslager, wenn man sich vorher im Trainingslager so ein bisschen beherrscht hat und ein bisschen das halt ordentlich gemacht hat mit den Tempobereichen und so, dann kann man sowas am Ende auch, das fand ich gut zu wissen, dass man sowas auch mal machen kann, ohne sich quasi die ganze Arbeit dann wieder zunichte zu machen. Also das ist wirklich gut. Wenn ihr das alles nochmal von Christian live hören wollt sozusagen und euch das wirklich beim Training erklären lassen wollt, dann kommt einfach ins Roadbike Trainingscamp. Und zwar ist das vom 19. bis 26. Februar 2022 auf Mallorca. Und ihr findet alle Infos und was das Programm angeht und einen Link zur Anmeldung findet ihr auch alles auf roadbike.de/trainingscamp. Und da gibt's alle Infos.
Ja, und wenn ihr sonst Kritik an uns habt oder auch Lob oder wenn ihr sonst Feedback zu den Ausführungen von Christian habt oder eigene Erfahrungen, eure wildesten Touren, die ihr schon im Trainingslager auf Mallorca oder sonst wo gemacht habt, dann wollen wir das auf jeden Fall gerne von euch hören. Und zwar schreibt uns dazu einfach eine Mail an podcast@roadbike.de.
Genau, und ihr könnt natürlich auch, das sollten wir vielleicht auch erwähnen, die ein sehr guter Guide zum Trainingslager, wie man so ein Trainingslager aufzieht in 7 oder auch in 14 Tagen und was da dazugehört. Mit auch ein paar Zitaten von Christian gibt es auch in der kommenden Roadbike in der Ausgabe 3 2022. Die gibt's ab Anfang Februar am Kiosk. Oder ihr geht auf roadbike.de/Heft oder roadbike.de/Abo. Da könnt ihr das Heft nämlich einfach bestellen und dann kommt das Heft zu euch nach Hause. Das ist noch viel praktischer, als ans Kiosk zu gehen. Ja, ich weiß, dass es sowas gibt. Ey, ja. Kostet gar nicht extra.
Wer hat sich das denn ausgedacht?
Es gibt uns natürlich auch im Internet auf roadbike.de und auf den Social-Media-Kanälen. Auf Instagram, Facebook und auf Twitter sind wir als roadbike.magazin zu finden. Und ja, wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Gute Fahrt, trainiert schön. Ciao.
Ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.